21 Jahren hat das schlussendlich dann damit geendet, dass ich wirklich mich am Ende fühlte und gesagt habe, so, und jetzt reicht's mir, ich will leben. Punkt. Aha. Und ab heute bin ich gesund und ab heute tue ich nur noch das, was mir Freude macht. Und das Schlimme ist aber, dass das dann erstmal bedeutet, auch ständig Nein sagen zu müssen und ständig zu sagen, du, nee, das ist nicht meine Verantwortung. Und das ist ja furchtbar.
Das macht ja 21 gar keinen Spaß. Jahre sind ja total lang. Und wie alles, haben wir schon vorher auch ganz kurz besprochen, das hast du dein ganzes Leben lang so gemacht, weil du dachtest, dass es richtig ist, weil du so ins System gepasst hast. Wäre cool, wenn man das so an einem Tag dann denkt und auch so umsetzen kann, aber hat ein bisschen gedauert.
Ja.
Mit Recht.
Genau, aber zumindest war ich ab dem Tag symptomfrei.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast. So, herzlich willkommen. Ihr wisst es schon, ihr seid bei All of Me. Keine Überraschung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich heute am Küchentisch endlich mal wieder. Also remote finde ich auch schön, aber ich habe es natürlich noch lieber direkt und live an meinem Küchentisch. Und heute ist Leonie Malinowski da. Herzlich willkommen, liebe Leonie.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich las über dich im wundervollen Abendblatt. Du warst in dem Podcast von Andreas Wrede. Den habe ich auch schon eingeladen, der antwortet noch nicht, aber das kommt noch. Und da ging es um das Thema, also ich habe es nur gelesen, ich habe den Podcast nicht gehört, macht aber nichts, wie sich Eltern entfremden können, wenn es um eine Trennung geht. So. Und da ich das jetzt ein bisschen schon mehrfach gesehen habe im Abendblatt, dass es dafür sozusagen extra einen Podcast gibt, wird es dafür auch einen Markt geben und es ist überhaupt gar kein Einzelfall. Dass sich Eltern entfremden, ist sowieso das eine. Das ist irgendwie die eine Geschichte und wenn es aber so geht, dass kein Kontakt mehr mit Kindern ist oder dass da eben wirklich große Krater sich auftun an Schmerz und Ablehnung und alles anders als gedacht sozusagen, dann wird es irgendwie, hat es nochmal eine andere Dynamik und ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass es auch so ein Tabuthema ist, über das irgendwie nicht so richtig gesprochen wird. Findest du das so ähnlich oder?
Ja, also man stellt dann fest, wie viele, vor allem auch Väter, tatsächlich teilweise wirklich gar keinen Kontakt zu ihren Kindern haben. Mhm. Sogar dann, wenn sie es wollen. Und da wirklich, und das dann irgendwann, weil es auch so ein endloses Thema ist an Streit, Konflikt oder eben an keinen Kontakt haben, keine Reaktion, dass man das irgendwann aus Selbstschutz natürlich auch beiseite legt, dann meistens irgendwann die nächste Partnerschaft kommt, dann gibt es da meistens Kinder und dann ist das so ein bisschen der Schmerz zumindest überdeckt und dann wird nicht mehr darüber geredet, dass es da noch eine erste Familie gibt, aber das geht so unfassbar vielen getrennt Lebenden, so dass das weit, weit weg ist von Heilung und friedvoll.
Naja, oder dieses, wie alle antreten, wenn sie sich trennen, den Kindern dann sagen, es hat nichts mit dir zu tun, haha, so. Aber wie sollen die Kinder dann denken, es hat nichts mit ihnen zu tun, wenn sie eigentlich mitten im Gefecht stehen?
Genau, und das ist halt so die Thematik, dass vor allem ganz, ganz oft die Kinder dazwischen gestellt werden.
Genau.
Zwischen die Fronten geraten, hin und her Ping-Pong spielen müssen, Vermittler spielen müssen, Sprachrohr spielen müssen.
Mhm.
Und ich selbst halt auch schlussendlich aus so einer Familie komme und da sehr dann auch irgendwann psychisch drunter gelitten habe.
Wie alt warst du, als deine Eltern sich getrennt haben?
Ja, man kann das nicht so sagen, weil die waren tatsächlich immer getrennt.
Ach so.
Da geht es dann noch weiter. Es war dann auch noch so eine Geliebtenbeziehung. Das macht das Ganze dann noch spannender.
Aha, okay.
Das heißt, die lebten nie zusammen, waren irgendwie zusammen und irgendwie auch nicht. Mein Vater war immer verheiratet.
Das heißt, er hatte zwei Familien.
Genau. Mhm. Das heißt, am Wochenende waren wir oft zusammen, auch im Urlaub oder so. Aber er war nie im Alltag präsent. Und das habe ich aber auch an sich nie vermisst, aber er war halt auch nicht dann so da. Aber wenn er da war, dann war er total Papa und dann war es auch total schön. Und dass sie sich dann aber tatsächlich so richtig, richtig getrennt haben, war dann erst, als ich 21 war.
Mhm. Und hast du Geschwister?
Ich habe zwei große Halbschwestern.
Die auch von dem gleichen Vater sind?
Genau, ja.
Okay, das ist ja auch pikant.
Ja, ja, die sind…
Wobei auch überhaupt gar nicht ungewöhnlich.
Ja. Absolut.
Und, also wir haben ja alles Mögliche in der Geschichte und deswegen Tabuthema auch da, geht alles nicht, darf alles nicht. Also ist ja auch sehr besonders.
Ja, also ich war vor allem das Tabuthema, beziehungsweise natürlich meine Mutter, weil ich halt aus einer unehelichen Beziehung entstand.
Aber deine Geschwister auch.
Mein Vater war verheiratet. Also deren Mutter war immer seine Frau.
Ah, ich dachte… Du hast noch sozusagen leibliche Geschwister mit deiner Mutter und dem Vater. Das sind aber jetzt die Geschwister aus der verheirateten Beziehung mit deinem Vater.
Genau, ja.
Also Halbgeschwister sozusagen. Genau. Gleicher Vater, verschiedene Mutter.
Ja.
Und hattet ihr Kontakt?
Also das erste Mal haben sie mit mir Kontakt aufgenommen, als ich 9 Jahre alt war.
Mhm.
Und seitdem sind wir aber, also dann hat es natürlich, war es ein langer Prozess auch, das über mich zu sprechen und da regelmäßiger Kontakt zu haben, aber wir haben heute eine ganz tolle Beziehung.
Mhm.
Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ständig irgendwie sprechen oder uns sehen, aber es ist ganz, ganz innig und ganz verbunden und es sind so viele Parallelen, es ist so, so spannend und sie sind einfach so wichtige, wertvolle Menschen einfach heute in meinem Leben.
Mhm. Und magst du ein bisschen erzählen, wie das dann damals ging? Weil erst war es im Zweifel eine heimliche Geschichte. Oder war das sofort offen?
Nee, also es war, als ich dann da war, hat mein Vater das schon auch seiner Frau sofort erzählt. Aber
gut, das ist ja schon mal mutig.
Genau, aber seinen Kindern tatsächlich erst, als ich schon 4 Jahre alt war.
Mhm.
Und für die ist halt eine komplette Welt zusammengebrochen. Das war.
Wie alt waren die da?
Die waren da ungefähr um die 20.
Ach so. Mhm.
Und mein Vater war aber immer schon umtriebig und war auch zwischendurch mal nach Frankreich kurz ausgewandert, um da Kommunenleben auszutesten.
Mhm.
Aber das war unvorstellbar und entsprechend waren die natürlich auch erstmal total wütend.
Mhm.
Natürlich auf meine Mutter, dann auf mich in gewisser Weise so als dann dieses
Projektionsfeld.
Genau. Ja. Und da bin ich ihnen auf total dankbar und habe da aber auch total Respekt davor, haben sie halt irgendwann schon gemerkt, okay, zumindest Leonie, unsere Schwester, kann ja nichts dafür.
So. Oh, wow.
Und insofern, als ich dann 9 war, haben sie, also als sie dann so fast 30 waren, haben sie dann halt angefangen, mit mir Kontakt aufzunehmen und haben Geburtstag für mich veranstaltet. Und dann war ich auch immer häufiger mal dort, also die leben 400 Kilometer entfernt, war häufiger dort. Aber es war immer ein Rauf und Runter, weil einfach immer wieder natürlich viel Schmerz hochkam, eine starke Ablehnung gegenüber meiner Mutter. Das hat mich in so diese, und darum ging es dann auch in dem Podcast zuletzt, um die Loyalitätskonflikte.
Das ist ja ein Riesenthema.
Genau, und ich stand natürlich zwischen diesem Konflikt, meine Mutter, die ich liebe, und mein Vater, meine Schwestern, die ich auch liebe und dazugehören will, aber die lehnen meine Mutter ab und meine Mutter hat da denen gegenüber Vorwürfe und wie über wen darf ich jetzt sprechen? Dann kommen man an so merkwürdige Themen wie, ich mache mit meinem Vater Urlaub, besuche dann meine Schwestern und stelle fest, oh, der hat darüber gar nicht erzählt. Muss ich jetzt lügen? Falle ich ihm jetzt in den Rücken? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann ist man da mit 10 Jahren und ist völlig verwirrt, was darf ich eigentlich noch sagen? Und was darf ich wem gegenüber sagen? Und wo trete ich irgendwie in eine Tretmine? Und diese Sprachlosigkeit auch schlussendlich, weil es hat mich erstmal sehr stumm gemacht, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich nicht spreche, das ist der sicherste Weg.
Aber das reine Dasein ist ja schon
gefährlich. Man hat das Gefühl, auf einem liegt ein Fluch, weil egal wie nett man ist, was man tut, man macht es eigentlich falsch. Und insofern bin ich dann mit 14 Jahren in eine Essstörung gerutscht, Magersucht, Bulimie, dann mehr und mehr so Depressionen, Suizidgedanken, weil irgendwann, man hat dann so die Schlussfolgerung, wenn ich weg bin, dann geht es allen besser.
Naja, was du eben sagtest, auf allem liegt ein Fluch. Ich bin ein Fluch.
Genau, ja, ganz genau.
Also ich bringe einen Fluch in die Familie.
Ja, ja.
Das glaube ich über Jahrhunderte.
Genau, ja. Und da aber zu meinem Segen, deshalb für mich ist es auch einfach, also ich bin sehr dankbar dafür, weil ich mir immer denke, dadurch war ich sehr früh schlussendlich gezwungen, mich sehr intensiv mit mir selber um mit meiner Familie auseinanderzusetzen und wirklich mit diesem, was ist meins? Und weil da so viel dann auch immer wieder, einem werden Schuldgefühle gemacht, jetzt hast du nicht mit ihm gesprochen, jetzt musst du das machen, red du für mich mit ihm. Und man immer wieder in dieser Situation ist, hey, das ist doch gar nicht meine Aufgabe und ich kann das doch gar nicht erfüllen. Aber man denkt das und der andere macht einem auch Vorwürfe, wenn man es nicht tut.
Ja, ja.
Und da sich abzugrenzen und ganz klar herauszufinden, was ist denn wirklich meine Verantwortung für andere und auch schlussendlich für mich. Und meine Schwestern sind halt natürlich auch auf ihre Weise da ihren Weg gegangen. Und
Haben die Hilfe gehabt? Also wir können ja auch nochmal über die Mutter sprechen, weil das ist ja einfach ein ganzes System, in dem irgendwie ein Geheimnis ist, ist alles nicht normgerecht, alle sind irgendwie loyal, überall gibt es Schmerz und es bricht ja alles auf, was man eigentlich gar nicht haben möchte.
Ja, Hilfe. Also meine eine mittlere Schwester, die hat auch viel dann im psychologischen Bereich gemacht. Meine älteste Schwester eher nicht. Hat da noch lange, also es war eher, dass man lieber an bestimmte Sachen nicht hingeguckt hat. So und oder so weit, dass es irgendwie, dass man das gerade noch handeln konnte. Und es ist aber dann irgendwann doch ganz schön allen um die Ohren geflogen. Ein großer Meilenstein war aber, als ich geheiratet habe, 2014, und dann alle eingeladen habe. Und das war natürlich ein komplettes Novum. Und man macht dann natürlich auch Fehler oder was auch immer. Also erstmal habe ich alle eingeladen.
Ja.
Dann war aber zum Beispiel eine Bedingung, dass meine Mutter und die Frau meines Vaters vorher sprechen.
Die haben vorher nicht gesprochen.
Doch, aber es ist immer schief gegangen. Ja. Da ging es dann auch wieder schief. Dann war meine Mutter.
Auf der Hochzeit?
Nee,
davor.
Vorher, genau. Aber dann war halt natürlich, war ich wieder in dieser Situation, okay, kommen trotzdem alle, riskiere ich, dass dieses Drama auf meiner Hochzeit dann sich weiterführt? Oder sage ich dann, nee, bitte dann lieber doch nicht kommen? Und habe mich dann für Letzteres entschieden, was natürlich dann die anderen wieder mir erstmal übel nahmen. Aber schlussendlich war es ein ganz tolles Fest und meine Schwestern waren da und meine Mutter war da. Und das war so einer der ersten richtigen Momente, wo mal halbwegs alle an einen Tisch kamen. Und
also dein Vater war auch da?
Der war bei der Vorfeier standesamtlich da. Bei der großen Feier hat er so heftigen Durchfall bekommen, dass er 10 Kilo abnahm und nicht kommen konnte.
Oh. Somatisiert.
Genau, der Körper reingehauen und gesagt, das kriegen wir nicht hin.
Wahnsinn.
Aber das war dann zumindest erstmal der Moment, dass alle kamen, zumindest soweit. Und später dann auch, ich habe letztens nachgeschaut, das war dann 2019 kam dann tatsächlich, haben wir meine Mutter, seine Frau, mein Vater und meine Familie, also mein Mann und meine Kinder, dann zusammen Weihnachten gefeiert.
Wow.
Und das war schon sehr magisch, dass das möglich wurde. Mittlerweile ist seine Frau verstorben, aber dass das möglich wurde, dass unsere Mütter da zusammensitzen.
Wow. Ja. Okay. Also es klingt nach sehr viel Aufräumarbeit.
Ja.
Hast du mit Hilfe sozusagen der Essstörung damit angefangen?
Meine Mutter ist Therapeutin und dadurch hat sie mich schon ihr ganzes Leben, also mein ganzes Leben, von Kind an zu Seminaren mitgeschleppt.
Okay.
Und die war da schon ganz früh auch beim Thema Familienaufstellung und alles Mögliche. Deshalb, ich kannte das alles und ich war da schon drin. Aber mit 14 habe ich so für mich selber angefangen, auf jeden Fall.
Mhm. Was kannst du noch erinnern?
Also
weil es ist ja noch ein Unterschied, ob die Mutter einem das so mitteilt oder ob man wirklich selber, würde ich da mal sagen, beteiligt ist oder Teil des Ganzen ist, weil sonst so im Moment fühlt sich das so an, wie dass es so von außen alles an dich herangetragen wurde und du hast versucht, irgendwie da, damit zu sein. Wenn du aber in dem Fall so somatisierst, fängt es ja an, mit dir wirklich zu tun zu haben.
Ja, also es hat trotzdem 7 Jahre gedauert, dass die Essstörung dann, dass ich das wandeln konnte. Aber es begann auf jeden Fall damit, mit dem ersten großen Schmerz, so ich darf wirklich dazugehören. Mhm. Und auch schon allein, dass meine Schwestern das erste Mal gesagt haben, meine Schwester, das ist für mich ganz magisch. Das ist nicht selbstverständlich und war im Endeffekt durch diese Arbeit dann immer wieder das Verinnerlichen, wie sich das anfühlt, wirklich dazuzugehören, so in der Reihe meiner Schwestern zu sein und einfach auch in Ordnung zu sein und nicht dieser wandelnde Fehler. Mm. Und genau, das waren eigentlich so das, was am längsten irgendwie auch gebraucht hat, um tief sich da neu als Gefühl in mir zu etablieren, dass es wirklich so ist, dass ich da keine Angst haben muss, weil es immer wieder dann in so Verhaltensmustern auftaucht, so, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie eine Freundin sagt, oh, das mag ich nicht, Schockstarre. Also wenn irgendwie Kritik oder, oh Gott, ich könnte was falsch gemacht haben, sofort.
Ich bin falsch, ich höre auf zu atmen.
Ich gehöre nicht mehr dazu, Hilfe. Ja. Und das fliegt einem ja ständig dann entgegen. Und,
ja, die Welt ist voller Trigger.
Genau, und das, deshalb da war ich war unfassbar angepasst. Einserschülerin und alles und Sportlerin, aber extrem angepasst, was wird von mir erwartet, auch diese extreme Hypersensibilität nach außen hin, so was, wen kann ich wie triggern, wo muss ich aufpassen, was darf ich sagen? Und das war das Wichtigste, das wirklich abzulegen, nicht mehr diese ständige nach außen Gerichtetheit zu haben, sondern bei mir zu sein und auch wirklich in meiner Mitte bleiben zu können, egal was der andere jetzt gerade für eine Befindlichkeit hat oder nicht. Mhm. Und es halt auch nicht auf mich zu beziehen. Mhm. Ja.
Also nur zu lernen, ich bin auch nur ein Trigger. Aber der andere ist verantwortlich für seine Triggerreaktion und klingt so ein bisschen so, als wärst du schon 75, aber bist du gar nicht. Wie alt bist du?
37,
okay. Also das schaffen manche nicht in einem Leben, brauchen die zwei Leben dafür. Aber für dich war es eben genau richtig. Jetzt hast du vielleicht auch einen kleinen Vorteil, weil deine Mutter Therapeutin ist, würde ich sagen. Warst du ein Wunschkind für deine Mutter?
Ja, für meine Mutter schon.
Das ist ja schon mal auch eine
Riesen. Die war schon 37,
ja.
Hatte auch nicht mehr ganz mit dem damit gerechnet, aber hat sich das sehr gewünscht, ja.
Okay, also das ist ja schon mal was sehr viel Frieden im System bereithält, so rum.
Ja.
So, du bist dann, oder nochmal, in der Zeit, als du mit Essstörungen und so weiter. Du hast in der Klinik, warst du in der Klinik?
Ja.
Da hast du Hilfe bekommen.
Ja, da war ich dann aber auch schon 18, ja.
Okay, aber mit 14 ging es los?
Da war immer nur Therapien halt ambulant, ja.
Und das hat nicht geholfen? Also besser als nichts wahrscheinlich?
Ja,
aber
genau. Aber besser als nichts, aber der Kern war schwierig. Oder sagen wir so, der Nutzen der Essstörung war immer größer, als dass ich das hätte loslassen können zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen.
Was ist der Nutzen der Essstörung?
Wir haben das ab und zu mal, wurde das aufgestellt wie so eine Tanzpartnerin.
Mhm.
Ganz spannend. Mhm. Also, und es war wirklich auch, obwohl ich das an sich ja verbal hätte ich gesagt, das ist das Schrecklichste und ich will das weghaben und so. Und, aber wahrhaftig war es wie so eine Tanzfreundin, die mir Sicherheit gegeben hat. So, das war das, worauf ich mich verlassen konnte. Auch eine Form von Disziplin. Boah, das habe ich durchgezogen. Da war ich irgendwie eine Form von machtvoll. Und bei so vielen anderen Sachen, gerade dann familiär, habe ich mich so machtlos gefühlt. Mhm. Und das hat mir da verrückterweise eigentlich erstmal lange Sicherheit gegeben, dass ich das steuern kann und dass das mir auch niemand wegnehmen kann. Und natürlich war irgendwie vielleicht auch damit verbunden, wenn ich das jetzt loslasse, dann was passiert da mit mir körperlich? Nehme ich dann 20 Kilo zu oder und dann kommt dann Kritik, gehöre ich dann immer noch dazu? Mhm. Also dieser Schmerz irgendwie, wenn ich da diesem Ideal nicht mehr entspreche, vielleicht verliere ich dann jegliche Zugehörigkeit, weil ich war sehr beliebt, ich war überall sehr integriert. Also ich war immer auch ein Freundinnenmagnet. Ich musste mich da nicht sonderlich anstrengen.
Na gut, du hast ja auch die Leute gelesen und du wusstest ja ganz genau, was dran ist, was die wollten und wie du beliebt wurdest.
Genau, ja. Ja, und damit einher ging dann aber auch eher die Angst, das verlieren zu können, wenn ich da jetzt nicht mehr so perfekt bin oder wenn ich da jetzt irgendwie mal sprechen würde, weil das gehört natürlich dazu. Also mit 21 Jahren hat das schlussendlich dann damit geendet, dass ich wirklich mich am Ende fühlte und gesagt habe, so, und jetzt reicht's mir, ich will leben. Punkt. Aha. Und ab heute bin ich gesund und ab heute tue ich nur noch das, was mir Freude macht. Und das Schlimme ist aber, dass das dann erstmal bedeutet, auch ständig Nein sagen zu müssen und ständig zu sagen, du, nee, das ist nicht meine Verantwortung. Und das ist ja furchtbar.
Das macht gut, ja gar 21 keinen Spaß. Jahre sind ja total lang. Und wie alles, haben wir schon vorher auch ganz kurz besprochen, das hast du dein ganzes Leben lang so gemacht, weil du dachtest, dass es richtig ist, weil du so ins System gepasst hast. Wäre cool, wenn man das so an einem Tag dann denkt und auch so umsetzen kann, aber hat ein bisschen gedauert.
Ja.
Mit Recht.
Genau, aber zumindest war ich ab dem Tag symptomfrei. Also dann bin ich nicht mehr, also Bulimie ist ja wirklich ein täglicher Kreislauf, sowohl gedanklich als dann halt auch in Handlungen und habe das komplett durchbrochen und habe dann aber nochmal 3 Monate gebraucht, um diese ganzen Selbstzweifel, Gedanken ständig ums Essen und um den Körper nochmal komplett zu durchbrechen. Das war dann nochmal ein tägliches Training, da habe ich auch vor allem stark mit Hypnose gearbeitet oder mit Selbsthypnose und so Tiefenentspannung. Genau.
Also dich selbst und dein Gehirn zu überlisten.
Ja.
Genau. Man muss sich da ja wirklich echt hart rannehmen.
Ja, und man hält es auch ja für die Wahrheit und muss sich wirklich sagen, nein, das ist nicht wahr.
Wahnsinn. Naja, es ist schon wahr, aber eben nur für einen Teil.
Ja.
Also für diesen Teil von dir, der glaubt, er kann nur überleben, wenn er angepasst ist.
Ja.
Und diese anderen lebendigen Teile, die vollständig aus schamanischer Sicht abgespalten waren, die hast du irgendwie wieder eingeladen und bist mit denen in den Tanz gekommen, zu sagen, es ist übrigens mein Leben.
Ja.
Und ich mache übrigens doch, auch wenn ich im Gegenüber jetzt nicht nur irgendwie Applaus bekomme.
Ja, ja, genau. Und dieses da nicht mehr Zustimmung zu kriegen, das tat so weh. Und das zu halten und nicht wieder einzubrechen und uns nichts persönlich zu nehmen. Genau, das war dann so der Schritt. Ja.
Ja. Und wie war das mit Freundinnen so in der Zeit? Also so Pubertät, finde ich, ist ja auch eine wahnsinnig wichtige Zeit mit Freundinnen.
Also ich habe da tatsächlich ganz enge Freundinnen, seit jetzt auch schon seit der ersten Klasse, immer noch bis heute. Also die eine seit der fünften, die andere seit der ersten Klasse. Und damals waren es dann Jungs zum Beispiel, die dann plötzlich mir das gespiegelt haben, weil ich war natürlich auch sehr beziehungsunfähig. Also ich hatte sehr viel Zuspruch von Jungs überall, aber es hat mir sehr viel Angst gemacht und ich habe das immer
abgeblockt.
Ja, ganz stark abgeblockt und die natürlich auch irgendwie verletzt. Und das.
Aber was war die Motivation? Also warum warst du bindungsunfähig oder warum hattest du Probleme?
Für mich habe ich damals, ich weiß noch, wie ich mit 8 meinen Teddy in der Hand hielt, meine Mutter weinend am Boden und ich entschieden habe, nee, so lasse ich niemals mit mir umgehen. So, ich will keinen so einen Mann.
Oder mir von keinem Mann das Leben so zerstören lassen.
Genau. Und deshalb fand ich die erstmal, boah, also natürlich irgendwie waren die interessant, Jungs, aber es war so ein Gefühl, der muss wirklich interessant sein und mich gut behandeln und dann gucke ich mal. Dann schauen wir mal, ob ich mir das anschaue und wenn da noch nicht genug Bemühungen kommt oder so, dann nee, bevor ich da. Und ich habe, was ich auch immer wieder gemerkt habe, dann war ich mit jemandem zusammen und dann ging das Gedankenkreislauf, der Kreislauf los, so, oh Gott, jetzt hat er sich nicht gemeldet. Und das war mir immer viel zu viel Drama.
Ja.
Und dann kamen halt ganz schnell diese ganzen Selbstzweifel. Und insofern habe ich sehr früh gesagt, so, oh nee, das ist mir zu anstrengend. Und habe das dann ganz schnell immer wieder beendet. Also es war ein Interesse da, aber ich hatte keine Lust auf dieses Drama in mir.
Ja, und das ist, die zwei Worte sind noch toll. Auf das Drama in mir. Also sprich, du warst dann eben zufrieden mit dir,
ja.
So, was ja schon auch eine lange Reise war, zu sagen, ich bin fein mit mir. Und es separiert einen eben auch.
Ja.
Von einer guten Beziehung.
Ja, genau. So, und das war wirklich, also meine erste richtige Partnerschaft schlussendlich war dann auch die mit meinem Mann, mit dem ich dann auch 12 Jahre verheiratet war. Und da war es aber, und der davor war dieser Prozess, dass ich dieses Drama in mir heilen konnte. Und das war eigentlich überhaupt, dadurch war Beziehung eigentlich erst möglich. Das, ja, und insofern, damals waren eben nicht unbedingt Freundinnen, das ging, es war jetzt so in den, auch in den letzten Jahren, ab und zu war mal irgendwie eine Freundin, die dann sich irgendwie abgewendet hat oder wo es sich verlaufen hat oder so. Aber, und wo es sozusagen noch so Restschmerzen von, ich habe da früher Sachen nicht ausgesprochen, nicht mal nicht ausgesprochen, sondern wirklich einfach mich selbst gelebt. Und je mehr man sich selbst lebt, ohne dass man jetzt irgendwen angreift oder irgendwas macht, man sagt irgendwie, ich habe jetzt Lippenstift, so nach dem Motto, und plötzlich kommt da jemand und sagt, ne, also so gefällst du mir jetzt aber nicht mehr.
Den hattest du vorher nämlich nicht?
Genau, hatte ich
so,
vorher
nur nicht. Weil, genau. Jetzt kenne ich selber auch, ich glaube, dass wir es alle kennen im Laufe des Lebens, dass wenn wir uns verändern und irgendwie nicht mehr das bedienen, wofür andere uns kennen oder vielleicht auch gerade das toll fanden, also dieses Angepasstsein und lieb und brav sein, ist ein riesiges, altes Frauenthema.
Ja.
So, dann steht man manchmal da und denkt, das ist nicht euer Ernst.
Ja.
Ja? Ja. Also, und das tut eben auch tierisch weh und das eigentlich vermeiden zu wollen, kenne ich auch gut.
Ja, das war wirklich sowas wie, ja, du kaufst so teure Schuhe, das mag ich nicht. So, okay. Also das ist dann so, das Oberflächliche, was dann ausgesprochen wird, ist auch immer dann spannend. So, aber es war zum Glück super, super wenig. Aber und meine langjährigen Freundinnen waren da immer an meiner Seite. Das hat mit Sicherheit auch, also ich weiß noch den Moment, als ich dann in der Klinik war und das erste Mal halt auch so bewusst realisierte, boah, im Zuge dieser Sucht, wie unfassbar stark habe ich die, wie oft habe ich sie belogen. Geburtstage, wir stehen am Buffet, ich esse da einen Teller nach dem anderen und es landet alles im Klo und ich rede mit niemandem drüber und ich lache und tue so, als wäre, würde es mir gut gehen, aber mir ging es schrecklich.
Und rufst immer, wie lecker das alles ist.
Ja, und wie sehr habe ich ihnen da was vorgespielt und war nicht ehrlich und habe nicht mit ihnen gesprochen und da, das war so ein unfassbarer Schmerz, was ich da sozusagen ihnen in gewisser Weise angetan habe. Und noch schlimmer war natürlich, als sie dann sagten, du Leonie, alles gut, wir verstehen das. Oh Gott, es war noch schlimmer. Es war so, oh Gott, wie könnt ihr mich noch lieben? Ich weiß gar nicht, wie das möglich sein soll. Ja.
Und hatten die nicht vielleicht auch das Thema?
Ja, schon, auf jeden Fall. Aber die sind auf jeden Fall nicht in eine Essstörung gegangen. Und das fand ich auch spannend. Meine eine Freundin ist Türkin, die geht damit anders um, kulturell, da hat sie einen anderen Bezug zum Körper oder sagen wir ein anderes Körperbild. Die ist damit auch glücklich einfach. Und die andere Freundin hatte dann stark andere Themen oder im christlichen Bereich sich auch Stärkung geholt und konnte dadurch auch, glaube ich, gut damit umgehen. Und dadurch hat die das nicht so runtergezogen. Aber das Thema war auf jeden Fall da, ja.
Also ich finde, das ist eben auch ein Frauenthema, dass wir das Gefühl haben, unser Körper ist nicht richtig.
Ja, und auch der Vergleich. Und wir waren zum Beispiel, wir drei oder ich und meine zwei Schwestern, wir sind so unterschiedlich, von blond bis brünett. Und das, diesen Vergleich, auch das zu lernen, das auszuhalten, wie unterschiedlich wir sind und dass das in Ordnung ist. Und dass die eine halt vielleicht auch mal phasenweise 5 Kilo mehr wiegt und die andere nicht und dass das okay ist und dass wir deshalb nicht irgendwie hässlicher sind oder sowas.
Aber schon krass, wo kommt das her? So dein Gefühl?
Ja. Ja, also jetzt gibt es, glaube ich, so Evolutionär-Theorien, so im Sinne von, wir müssen einen Mann finden, der uns das Leben irgendwie ermöglicht, dass man da starken Konkurrenzkampf hat, so unter Frauen. Und dass eben auch das Thema Schönheit, wie sehe ich aus, wie komme ich an, bedeutsam ist, weil das irgendwie zumindest oberflächlich als Kriterium immer irgendwie vorgeschoben wurde für diese Auswahl. Und es ist ein tiefer Schmerz unter Frauen, dass wir so stark untereinander im Vergleich sind und irgendwie besser oder mindestens gleich gut sein müssen und uns eben halt auch über so Oberflächlichkeiten so lange definiert haben oder irgendwie glauben, dass das wichtig wäre. Und das viele Freundschaften ja auch zerspringen lässt einfach, dass das zu emotional ist. Also ich habe eine Freundin, die dann sagte, ja, ich ertrage das nicht, dich so glücklich zu sehen.
Ah ja, starker Satz.
Weil ihr ging es nicht gut über Jahre und ich war immer für sie da und es war okay.
Aber immerhin konnte sie das sagen.
Ja.
Also weil sie kann das nicht aushalten.
Ja.
Ne? Also die zickigere Variante wäre anders gewesen.
Ja.
Also das finde ich schon wiederum schön.
Ja.
Also traurig, aber,
ja.
Aber ganz schön. Hast du denn Töchter auch? Ja, bestimmt.
Ja, ich habe eine Tochter. Meine Älteste ist 14, ah, ja. Das ist meine Tochter. Genau.
Okay, gut. Und muss ich auch nicht lange raten, du versuchst Dinge anders zu machen oder hast versucht, ihr andere Werte mitzugeben.
Ja, es ist das Interessante ist irgendwie, was man ja häufig macht, ist, okay, jetzt weiß ich irgendwie, so will ich das nicht, jetzt mache ich quasi das Gegenteil.
Ja, das ist häufig so, kenne ich, habe ich auch gemacht.
Und das ist ja auch irgendwie meistens Quatsch. So, das,
also starker Satz, ja.
Insofern, ja, ich mache auf jeden Fall Dinge anders, aber gar nicht, um sie anders zu machen am Ende, sondern das, was ich versuche, ist, ich versuche meine Tochter zu verstehen, und auch erstmal einfach so sein zu lassen, wie sie ist. Und natürlich, aber da gibt es auch Rahmen. Also es ist, man kann ja natürlich sagen, okay, Kind darf alles, es muss sich ausleben, ist Tanz auf dem Tisch. Mhm. Okay, überall, auch bei den Freunden, mit Schuhen, ohne Schuhe, mal sehen.
Ja.
So bin ich definitiv nicht, ist dann schon ein Rahmen. Aber also das, also zum Beispiel, ich habe meine Kinder alle 3-4 Jahre, ohne das jetzt irgendwie zu wollen, 4 Jahre gestillt. Meinen jüngsten Sohn sogar 5 Jahre. Also das war nie geplant. Ich wusste, okay, ich möchte stillen und ich still so lange, wie es irgendwie gebraucht wird. Mhm. Aber ich habe mich dann auch immer von Monat zu Monat irgendwie so bei meiner Tochter noch, bei der ersten war es halt, okay, 2 Jahre. Okay, ja, okay, 2 Jahre ist okay. Mhm. Okay, sie will immer noch nicht aufhören. Ah, okay, okay, wir warten noch ein bisschen ab, mal sehen. Ah, okay.
Morgen.
Genau, und dann wurden es 4 Jahre. Es hat mich aber auch nie gestört. Für mich war das nicht schlimm, aber da war dann diese äußere Stimme, oh Gott, Gott, man kann doch jetzt ein 3-jähriges Kind nicht mehr stillen. Mhm. Die war da sehr stark in der Phase.
Mhm.
Und ich habe vor allem, ich hatte damals schon ganz früh das Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück gelesen.
Mhm.
Und das ist von einer Amerikanerin, die in so ein Naturvolk gegangen ist und da Naturvölker beobachtet hat.
Mhm.
Und da halt sah, ja, die werden ganz lang gestillt und die werden gleichzeitig aber ganz frei gelassen, rumzulaufen und sich auszuprobieren und nicht ständig so umsorgt, sozusagen. Und das heißt, ich habe 2 Dinge vor allem gemacht. Ich habe gestillt und ich habe meine Kinder getragen und Familienbett. Und das war eigentlich für mich so, und wir haben sie eigentlich immer überall mitgenommen. Wir haben das nicht so separiert, so, oh Gott, mein Kind schläft jetzt und jetzt muss ich irgendwie alles absagen, sondern wir haben die einfach immer alle mitgenommen.
Mhm.
Ich war auch sehr jung. Ich habe ja meine Tochter mit 23 bekommen und mein Mann war auch 23.
Mhm.
Insofern blieb uns auch nicht viel anderes übrig, als einfach, um weiter bei unseren Freunden auch dabei zu sein, die mitzunehmen.
Mhm.
So, und das heißt, diese ersten 3, 4, 5 Jahre, wo ich einfach intensiv diese Körpernähe zu ihnen hatte, und ansonsten nicht viel. Es war so kurz trinken oder kurz kuscheln, zack, Kind wieder weg.
Mhm.
Und das hat aber so viel Bindung, glaube ich, einfach aufgebaut und so ein Urvertrauen bei denen gestärkt und so ein, es ist immer alles gut.
Mhm.
Bei Mama kurz kuscheln oder irgendwie kurz irgendwie sein und es ist alles gut, ohne Worte oder irgendwas. Und ich glaube eher das, darauf habe ich dann Wert gelegt und meine, dass es heute immer noch sehr großen Unterschied ausmacht.
Mhm. Und war dein Mann da gleicher Meinung? Also war das für den genauso okay?
Ja.
Weil das ja auch, total. Kann auch ein Fragezeichen geben.
Ja, da hatte ich echt Glück auf jeden Fall. Klar, es war für ihn ungewohnt und am Anfang habe ich mich auch immer erstmal damit gerettet, so, ja, ist bestimmt bald vorbei. Aber nee, er fand das nie schlimm. Hat ja auch gesehen, dass wir dadurch einfach ein total entspanntes Leben hatten. Wir hatten alle drei Kinder. Ich hatte auch Hausgeburten, also meine erste Tochter im Geburtshaus und die anderen beiden dann zu Hause im Pool. Und es war so entspannt. Ich hatte keine Schmerzen, kein Wochenbett, nichts. Es war einfach immer durchweg entspannt und dadurch hat er sich auch gesagt, so, ja, funktioniert ja.
Ja, warum soll ich jetzt hier maulen?
Ja, genau.
Okay, das ist ja sehr besonders. Mhm. Und wie lange bist du gestillt worden?
Ja, ich auch tatsächlich 4 Jahre.
Okay.
Mutter. Ja, da hatte sie, ich weiß nicht, wie mein Vater dazu gestanden hätte, aber da der ja nicht da war, konnte der da auch nicht reinreden. Mhm. Und sie hatte auch schon damals das Buch gelesen und hat ja da diese Philosophie verfolgt.
Okay, super interessant. Also, weil das, da können wir auch eine ganze Stunde draus machen, dieses, was das macht oder was es eben nicht macht. Wobei ich das trotzdem auch noch manchmal unterscheiden würde, weil wenn die Muttermilch nicht so gesund und wirklich aus reiner Liebe sozusagen besteht, sondern da noch so ein paar andere negative Themen getrunken werden, sage ich jetzt mal, weil die Mutter nicht loslassen kann, weil die solche Themen hat, dass sie das Kind extra an sich binden will, obwohl das schon längst irgendwie Salamibrot ist und gerne Fußball spielt und so weiter.
Genau.
So, aber da wird da in dem Buch auch davon gesprochen.
Nee. Bislang noch. Nee, weil das machen die Urvölker. Die haben da nicht schon ein Thema. Ich weiß nicht.
Okay, aber im Zweifel ist das auch nochmal wieder anders, weil es eben so dazugehört und es alle machen, so wie es bei uns eben alle anders machen. Mhm. Und da kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthemen: Wie sind wir geprägt? Ist, was für eine Kultur kommen wir, wie machen es unsere Eltern, die engsten Freunde und so denken wir, ist ja auch nicht falsch, so ist das Leben. Hm. Und so ist es auch richtig.
Ja. Ja, und man kriegt dann halt auch immer erstmal ziemlich einen Widerstand, wenn man es anders macht. Hm. Also schon alleine. Ich habe einige Freunde, die dann zum Beispiel ein bisschen stärker sich vegan ernährt haben und ohne das jetzt anderen aufzuzwingen, nee. Das war ganz seltsam in der Familie, wurden sie dann quasi kaum noch eingeladen, weil die komischen Veganer. So. Also es sind dann ja auch seltsame Aktionen, woran man dann plötzlich bewertet wird.
Aber es wäre wahrscheinlich in den Naturvölkern auch, wenn eine sagt, nö, ich kaufe mir jetzt, ich gehe jeden Tag irgendwie 6 Stunden, um an so eine Babymilch zu kommen.
Ja.
Die wäre auch raus.
Ja, genau. Ja, absolut.
Also, würde ich auch nicht raten.
Ja.
Weiß ich nicht, obwohl sie vielleicht denken würde, weißt du was, ich habe überhaupt keinen Bock aufs Stillen.
Ja.
Also das ist immer wieder die spannende Frage.
Ja, es ist ja auch, also ich finde auch, ich finde es auch wichtig, auch dass man immer wieder darauf hinweist, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Weil ich weiß natürlich auch, dass viele Frauen ganz früh auch schon Schmerzen haben. Und inwiefern das jetzt, sage ich mal, psychisch ist, weil man sich unter Druck setzt, weil der Druck von außen groß ist. Ich glaube schon, dass das stark mit reinspielt. Und trotzdem ist es natürlich eine Wahrheit, eine Realität. Und manchmal gibt es halt viele Wege, die dann, oder eben man sagt, boah, ich stehe unter so viel Druck. Meine Milch ist vielleicht nicht ganz wie das Beste oder was auch immer, aber am Ende zählt, dass da jeder im Frieden sein kann. Und
ja, dann hast du dich aber von deinem Mann getrennt oder ihr euch gemeinsam. Und welche Ängste sozusagen hattest du, weil du ja aus der Familie gekommen bist, aus der die eben schon so war? Was war deine Angst?
Ja, also es ist ja jetzt ungefähr knapp 1,5 Jahre her und also ich hatte 3 Kinder, die jetzt ja auch nicht ganz, noch nicht allzu
nicht
groß
trivial.
Waren. Und also ja, ich war schon lange selbstständig tätig, aber dass ich da komplett auf eigenen Füßen alles finanzieren muss, alles organisieren muss.
Aber wieso musst du es finanziell alles alleine stemmen?
Dann nach der Trennung, ja, also erstens, wir haben 50-50 Aufteilung, das heißt, Unterhalt steht mir da nicht zu und ja, also ich habe meinen Anteil am Haus verkauft hatte also ein bisschen Budget, habe aber auch viel unternehmerisch gemacht, sodass viel da auch direkt wieder reinfloss in meine Arbeit. Haben uns aber so geregelt tatsächlich, also ich habe das auch mit meiner Mutter, die natürlich jemand ist, der sagt für die Frauenrechte kämpft da auch. Da hatte ich ein großes Thema. Für mich war bedeutsam, dafür einzustehen, meinen Mann da nicht zum Feind zu machen. Und da merkte ich interessanterweise, dass auch gerade die Worte meiner Mutter das sehr stark getriggert haben, ihn da zum Feindbild zu erklären. Und das wollte ich auf keinen Fall. So, und insofern habe ich immer wieder auch mit ihm viel gesprochen. Wie geht's finanziell? Hat mich weiter auch immer finanziell, sage ich mal, unterstützt bei allem, was ich so im Alltäglichen brauchte. Hat aber auch gesagt, hey, das Bestreben ist doch, dass du arbeitest und dass du dass du ein Einkommen, gutes Einkommen hast. Und ich immer geschaut habe, für mich ist sozusagen ein ganz wichtiger, großer Wert Selbstermächtigung und ja, natürlich irgendwie auf einem Bein stehen, klar, aber ich will auch nicht, ich weiß die Dynamik, wenn man sozusagen nur noch sich von außen unterstützen lässt, wie man nicht unbedingt träge wird, aber man entwickelt Ängste. Was kann ich eigentlich überhaupt noch?
Ja.
Und da wieder rauszukommen, ist oft viel, viel schwerer, als wenn man sagt so, nein, ich bin jetzt auf mich gestellt und ich mache das hier und ich gehe jeden Tag, mache die Dinge auch, die mir schwer fallen, die außerhalb meiner Komfortzone sind, um sofort schnellstmöglich da meinen eigenen Weg zu kreieren, dass ich das aus mir heraus kann.
Ja. So. Und das war damals, also du warst ja dann selbstständig, habe ich das richtig verstanden? Was hast du gemacht?
Also an sich mache ich Coaching, Beratung, Unternehmensberatung, Seminare, aber auch im Bereich Familienaufstellung und schreibe Bücher. Und habe zwei große Projekte. Das eine ist ein jährliches Festival für Unternehmerinnen und das andere ist der geplante Bau eines großen Resorts mit einem japanischen Architekten. Und das ist so ein langes Ongoing-Projekt, das jetzt schon seit 2 Jahren läuft, die Planung und die ganzen Beantragungen und sowas. Und ist auch viel, viel Geld, eine große Summe, um die es da geht an Investitionen. Und genau, das sind die Sachen, an denen ich arbeite.
Okay, wie passt das alles zusammen? Das klingt jetzt nach sehr viel unterschiedlichen
Sachen. Ja, also schlussendlich ist es das Thema Selbstermächtigung und Unternehmertum und da auf verschiedenen Wegen. Zum einen ist es so die Heilung mit sich selber, um da einfach in seiner Kraft zu sein als Frau und entsprechend dann sich auch aus meiner Sicht in dieser Kraft, um andere kümmern zu können und nicht umgekehrt. Und dann aber auch mutiger zu sein und sich selbst da auch große Träume und große Realisierungen zuzutrauen, um auch einfach aus dieser Abhängigkeit zu kommen. Für mich war eben immer ein ganz großer Anspruch, der auch zeitweise, sage ich mal, überkompensiert war, so im Sinne von, und ich will eigenständig sein. Ich habe halt das bei meinen Eltern so erlebt, meine Mutter war so emotional abhängig von meinem Vater und das wollte ich auf keinen Fall. War dann wieder ein bisschen übertrieben manchmal, so, also ich durfte da auch die Mitte dann irgendwann finden, aber im Kern habe ich schon gewusst, das hat meine Mutter unfassbar frei gemacht, auch als sie sich dann getrennt hat und einfach weiter auch erlaubt hat, sie selbst zu sein und eine eigenständige Frau zu sein, weil die Verheirateten oft einfach ganz schnell ganz still und angepasst wurden in ihrer Generation. Und da wusste ich schon, Mensch, das ist das Endergebnis, da eigenständig zu bleiben, zu sein, ist das, was ich mir wünsche als Mensch, was ich mir wünsche für meine Kinder. Und auf der Ebene möchte ich gern Beziehung führen. Und insofern sind all diese Projekte irgendwie so dieses darauf hinarbeiten, dass man einander auch schlussendlich auf Augenhöhe begegnen kann, weil auch eine Frau sich finanziell und im Leben so selbstständig fühlt und ist, dass sie das überhaupt wahrhaftig fühlen kann. Weil wenn ich denke, ja, ich bin aber finanziell von meinem Mann abhängig, dann wie soll ich dem denn am Ende wirklich auf Augenhöhe begegnen?
Sehr schwierig, also würde ich auch sagen. Ist das ein Unterschied denn für Männer und Frauen? Also jetzt war das für deinen Mann leichter?
Nee.
Okay, das heißt, ihr wart da wirklich beide gleichermaßen herausgefordert, weil ihr dieses 50-50-Modell hätte. Eine Woche sind die Kinder bei dir und eine Woche bei dir.
Ja, also nicht durch die Kinder, das Organisatorische. So nee, spannend. Ja, weil wir, also wirklich mein, vom ersten Tag an, mein Ziel war Selbstständigkeit meiner Kinder. Ich habe gestillt, damit sie selbstständig sein können, nicht um sie an mich zu binden. Mhm. Und,
aber erklär mal das. Also weil wenn du jetzt 4, 5, 6 Jahre stillst, damit sie nicht an dich gebunden sind.
Ja, weil ich, mein Gedanke war immer, eine starke emotionale Bindung, ein starkes Urvertrauen sorgt sofort für einen Wunsch nach Freiheit und Selbstständigkeit.
Ja, das unterschreibe ich.
Ja, und das ist die emotionale Bindung, die ist mir wichtig. Mhm. Und das hat dem dazu gefördert, dass sie da keine Angst aufbauen mussten, dass sie mich verlieren könnten irgendwie oder dass ich irgendwie nicht emotional verfügbar bin oder so. Mhm. Genau.
Und ist das nicht ein bisschen stressig? Also stell es mir vor, ich habe das bei einer Freundin, die macht das auch, aber sie arbeitet frei und hat so ein paar Sachen sozusagen, aber sie ist eben nicht wirklich fürs Geld verdienen verantwortlich sozusagen. Das macht jetzt in dem Fall der neue Partner.
Ja.
Kann man da, also ich stelle mir das so vor, dass manche Jobs eben auch wirklich gar nicht gehen, wenn man eine Woche die Kinder hat, also und 3 ist auch was anderes als 1. Mhm. Und eine Woche bist du ja all free. Ja. Kannst du machen, wie du willst.
Genau. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie Schichtdienst hätte oder sowas, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass das schon anspruchsvoll wäre. Mhm. Also das war aber auch für mich damals ein Grund, mich selbstständig zu machen, weil damals, also vorher bin ich immer noch eine Stunde nach Hamburg gependelt, war Informatikerin und das war zwar ein guter Job und so, aber oder auch recht flexibel, konnte auch viel von zu Hause machen, aber es war trotzdem sehr unter diesem Zwang, irgendwann da zu sein und das und das zu machen. Und habe das bewusst beendet, weil ich wusste, okay, ich muss da irgendwie einen Weg kreieren, der mit Kindern gut geht. Mhm. Wo ich zwischendurch einfach mal kurz das Kind vom Kindergarten abholen kann und dann spielen die wieder eigenständig oder dann sind die verabredet. Mhm. Dann habe ich wieder kein Thema, aber ich muss sie halt abholen. Mhm. Oder ich muss irgendwie da sein, ich muss verfügbar sein. Das ist dann schlussendlich nicht zeitaufwendig, aber ich muss da sein. Mhm. So, also das war wichtig, da. Deshalb bin ich diesen Schritt gegangen und ja.
Okay. Also und heute, du berätst, ich glaube auch Unternehmen oder bist in Unternehmen, aber auch irgendwie Einzelpersonen.
Ja, genau. Also ich bin im Endeffekt, mache ich eine Weiterbildung vor allem. Ich habe auch so durch meinen Vater und seine unternehmerischen Tätigkeiten, habe ich das Feld Servant Leadership aufgebaut. Mhm. Und da mache ich Weiterbildung, wo ich im Endeffekt ganz viele auch so psychologische Dynamiken erkläre, Beziehungsdynamiken und wie wir dann damit umgehen können. Mhm. Und schlussendlich das große Ziel ist, als Team zusammenzuarbeiten, egal ob ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann oder meine Kinder als Geschwister als Team oder ich mit meinen Schwestern oder eben ein Team, das ich führe beruflich. Mhm. So, das ist das große Ziel und da mache ich eine Weiterbildung. Die geht dann 6 Monate, wo ich das lehre, Servant Leadership.
Ja. Okay, und weil es natürlich dein großes Thema ist.
Ja, genau. Sich da auch so gegenseitig zu akzeptieren, wie man ist.
Genau, und Teambuilding im neueren Sinne, weil vor New Work sozusagen war ja Teambuilding, der von oben sagt, was unten zu tun ist. Ja. Und alle halten die Schnauze und machen das, was zu tun ist. Also ich kenne mich nur bedingt aus, aber das würde ich sagen, kann ich trotzdem beurteilen. Ja. Ist jetzt so dieses ganze New Work-Thema, also inzwischen hat es ja da noch alle möglichen anderen Versionen jetzt gegeben, aber das hilft dir an der Stelle oder bist du sozusagen mit geschwungen?
Ja, total. Ich komme ja aus der Informatik, wie gesagt, und da ist das alles schon seit Jahrzehnten. VUCA-World und New Work und damit bin ich dann durch das Studium auch groß geworden. Ja.
Okay, was macht dein Mann?
Der ist Produktmanager, also auch Informatiker.
Ach so. Ja. Okay, also das geht in den ganzen Feldern, weil das finde ich einfach super spannend, weil ich eben glaube, du hast es ja auch schon angesprochen, dass es in ganz vielen Berufsfeldern eben nicht geht oder so viel Stress ist, vielleicht auch für beide. Und wie viele jetzt in eurem Freundeskreis, die auch getrennt sind, machen auch dieses 50-50-Modell? Weißt du das?
Keiner.
Keiner?
Nee, also ich habe Also ich habe mehr verheiratete Freunde als jetzt getrennt lebende. Sozusagen so in zweiter Reihe habe ich dann, kenne ich dann einige, die jetzt getrennt geschieden sind. Nee, keiner. Die haben alle, da haben alle die Mütter die primäre Sorge, tragen sie. Ja.
Okay, also die leben das Modell, was du sozusagen nicht empfehlen würdest.
Ja, also es ist schade. Also es ist natürlich auch eine andere Belastung, finde ich. Aber ich sehe halt auch sehr oft immer mehr, wie viele Frauen da auch unfassbar sich an das Kind klammern. Und halt wirklich auch, ja, das fängt dann damit an, ah, nee, es ist heute krank, es kann leider nicht zum Vater. Das wirklich boykottieren, dass das Kind zum Vater kann. Und das ist halt dann wiederum mein Thema. Ich weiß halt, wie wichtig der Vater ist für ein Kind. Egal, wie seltsam der ist, egal, was er alles falsch macht, egal, wie sehr das Kind dann vorm Fernseher hockt oder sowas. Der Papa ist da. Das ist so bedeutsam. Und ich bin da so froh. Das war wirklich eine der Sachen, die meine Mutter auch besonders gemacht hat. Da waren immer standen überall Fotos von meinem Vater, von meinen Schwestern bei uns. Ich habe schon zu ihm Papa gesagt, bevor ich ihn wirklich kannte. Und sie erzählte das letztens auch so, ja, und dann haben wir uns gesehen und ich so, Papa! Und er war völlig schockiert. Auch deshalb, weil er wurde nie von seinen Töchtern Papa genannt. Er wurde immer Werner genannt.
Oh.
Mein Vater ist halt so 68er Generation, alles immer ganz
free.
Ja, genau. Freaky. Ja. Und insofern war das für ihn total ungewohnt. Ja, und
ich, leider so ein bisschen einengend.
Und dann hat er das zu lieben gelernt. Und das war wiederum für meine Schwestern ganz seltsam, weil die haben ihn immer nur Werner genannt. Okay. Und meine eine Schwester hat wirklich dann später als Erwachsene angefangen, ihn Papa zu nennen.
Oh,
ja, und für die war das ganz, ganz wichtig, endlich mal Papa sagen zu dürfen.
Sehr gut. Aber da kommen wir mit dem, was du eben beschrieben hast, auch wieder zurück zu dem, wie viel Manipulation dann zwischen den getrennten Eltern bewusst oder unbewusst stattfindet und viele dann versuchen, die Kinder auf ihre Seite zu bringen, in der Hoffnung, dass sie nicht alleine sind und dass die Kinder sich für sie entscheiden und diese unendlichen Ängste, die dann da mitschwingen. Da kann man ja auch dann andersrum drehen, was da für ein Druck auf dem Kessel ist für Kinder. Und da sind ja diese Loyalitätskonflikte, finde ich, immer noch viel zu wenig benannt.
Ja, ja, es fängt mit so Kleinigkeiten wie Fotos an. Also das Erste, was natürlich passiert ist, in dem Haus, wo die Kinder leben, jegliche Fotos, gemeinsame Fotos werden abgehängt.
Ach so.
Und natürlich derjenige, der verbindet damit einen Schmerz, will die andere Person dann erstmal nicht so präsent sehen, will diese gemeinsamen Bilder nicht sehen. Aber für die Kinder, was ist das für ein Signal? Mm. Und für die Kinder gehören die Eltern nun mal zusammen.
Wir haben ja nur diese Eltern.
Ja.
Das wird sich nicht ändern im Leben.
Eben. Und egal, ob die jetzt ein Liebespaar sind oder nicht, es sind halt das innere Familien. Und das war auch zum Beispiel ein Weg meiner Heilung, ein Bild in mir zu entwickeln. Das ist so verrückt, aber man hat kein inneres Bild. Es ist so, man sieht sich so allein, dann vielleicht eben noch mit einem Elternteil. Und dann sieht man in weiter Ferne den Rest. Und man kriegt es in sich nicht zusammen, sich mit den Eltern gemeinsam zu sehen, weil man in sich sieht man sofort, boom, Konflikt. Und das, da ein Bild zu entwickeln, so ja, das darf ein Bild sein, es darf da sein, die dürfen friedlich nebeneinander stehen, das ist die größte Herausforderung am Anfang. Und ganz, ganz verrückt, man hat das nicht. Und damit einher geht halt auch so ein Gefühl von, man fühlt sich nicht ganz, man fühlt sich immer so halb, man fühlt sich halt los auch dann mitunter. Und insofern sind das so Kleinigkeiten zum Beispiel auch, auf die ich penibel heute achte, dass da Fotos hängen, dass wir liebevoll übereinander sprechen. Also das ist die Selbstverständlichkeit, also wir haben da auch eigentlich keinen Grund zu. Aber selbst wenn wir das hätten, ist für uns beide ganz klar, wir sprechen wertschätzend liebevoll über den anderen. Wir fragen nach, hey, wie war's denn? Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann aufhören. Man fragt nicht mehr nach, weil es weh tut, wenn man hört, dass das Kind da Spaß hatte. Wie schrecklich ist das für ein Kind, wenn es weiß, oh, ich kann der Mama nicht erzählen, was ich gestern erlebt habe, weil die findet das doof. Die freut sich gar nicht mit mir darüber, dass das schön war beim Schwimmen. So, und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ein Kind sich sukzessive, weil es den Schmerz der Eltern spürt, zurücknimmt, nicht mehr freut. Damit einhergeht dann oft auch dieses Gefühl, man verliert seine Lebensfreude, weil man sich nicht mit anderen freuen kann. Jedes Mal, wenn man es erzählen will, boom, haut der Schmerz rein, kriegt man irgendwie negative Blicke, bis man es irgendwann aufhört. Und dadurch wird man halt auch immer stiller und hört auf, überhaupt noch irgendwas zu teilen. Mhm. Ja. Und das sind diese Kleinigkeiten, auf die man da sehr leicht am Ende eigentlich achten kann, aber die eben bedeuten, man muss seinen eigenen Schmerz anschauen. Es reicht nicht zu sagen, der ist jetzt weg aus dem Blickfeld, dann brauche ich mich damit nicht mehr zu beschäftigen. Der Schmerz ist da und solange er da ist, nimmt er Einfluss auf ein Selbst, auf die neue Beziehung auch und natürlich auf die Kinder. Und da hinzuschauen und zu sagen, nein, ich lasse nicht eher locker, bis ich meinen eigenen Schmerz hier geheilt habe in Frieden. Und auch das, was ich immer mache, ist, ich versuche es in Dankbarkeit zu wandeln und stelle mir die Frage, warum kann ich trotz allem, warum kann ich dafür dankbar sein? Also deshalb ist es für mich so bedeutsam gewesen, auch zu meiner Essstörung damals, das, was wirklich ist, diese Sucht, es ist wie ein Gefängnis, du bist in einem Korsett, dein Körper tut Dinge und du kannst nicht mehr dagegen an irgendwann. Und es macht keinen Spaß. Und da wieder aber einen Grund schlussendlich zu finden, warum ich zutiefst dafür dankbar sein kann, das war am Anfang nicht leicht. Und aber es war so wichtig, weil sonst müsste ich das immer irgendwie verstecken oder halt irgendwie vermeiden. Und genauso gehe ich schlussendlich jetzt auch damit um, dass ich schaue, okay, und warum bin ich dankbar für die Trennung? Warum bin ich dankbar für die Momente, die vielleicht auch manchmal dann davor schmerzhaft waren? Und das spüren die Kinder dann. Ne?
Genau, und du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, ich wiederhole es jetzt auch nur nochmal, es geht eben darum, A, den Schmerz wahrzunehmen und ihn bei sich zu lassen.
Ja.
Und dann eventuell auch in die Kommunikation zu gehen, das finde ich schon auch super wichtig. Ich weiß nicht, ob es bei den Kindern wirklich ankommt, aber zu sagen, mir tut es weh, aber es hat ja nichts mit dir zu tun. Ich freue mich unendlich, wenn du es schön hast mit Papa oder mit Mama, wie auch immer, aus welcher Sicht man das sieht.
Ja.
Und mein Schmerz ist übrigens meiner, für den bist du nicht verantwortlich.
Ja.
Machst du das so auch? Oder?
Ja, also es ist auch, also ich schaue schon, also es ist so eine Mischung aus, also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hat dann manchmal so darüber gesprochen, Mensch, und Papa hat jetzt den Unterhalt nicht bezahlt. Das sind so Themen, wo ich sagen würde, das braucht ein Kind nicht, weil das bringt es eben auch wieder in einen Konflikt. Muss ich jetzt wütend sein auf Papa? Verhält sich Papa nicht richtig? Muss ich Mama beschützen? Sowas. Und da bin ich vorsichtig, so, das ist Elternebene. Wäre jetzt irgendwie sowas. Aber wenn es irgendwie was ist, wo ich irgendwie traurig bin oder wo ich gerade echt denke, boah, ich habe gerade echt Angst, wie ich das alles schaffen soll. Oder Mensch, das hat mich gerade, also das sind halt wirklich am Anfang, in den ersten Monaten sind das so Momente, du siehst wieder dein altes Haus. Und dann weißt du, oder du musst den Schlüssel abgeben. Es ist so trivial, aber es ist so, ins Herz. Ja, oder wir haben beide jetzt neue Partner. Natürlich so sehr, also ich freue mich so unglaublich für ihn und ich sehe, Mensch, es tut ihm gut und ich freue mich einfach unfassbar. Und trotzdem ist am Anfang so, krass.
Ja,
und dann, oder dann macht dein Kopf, sagt irgendwie sowas wie, Mensch, das war jetzt aber schnell oder sowas, ne? Also das darf ja da sein. Es ist ja ein Gefühl, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber klar ist auch, es macht was mit deiner Körpersprache. Egal, ob du es aussprichst oder nicht, dein Kind steht neben dir und deine Körpersprache ist so, Möp.
Na gut, du stellst schon mal das Atmen ein.
Ja,
genau. Kinder wissen das ja sofort.
Genau, so, und das ist halt etwas, das spreche ich dann halt auch mit denen drüber und sage, du, da löst gerade manches Gefühle in mir aus. Ich muss es gar nicht unbedingt jetzt immer explizit benennen, was es jetzt war, aber dass es da ist und dass es nichts mit ihr zu tun hat. Ja. Ne? Weil das ist auch etwas, was ich so als Kind immer wieder erlebt habe. Meine Mutter war irgendwie schlecht drauf und ich dachte, ich habe es dann halt ab, also dann kriegte ich Vorwürfe, weil ich habe irgendwas gerade nicht weggeräumt. Genau. Und es war so, oh Gott, Also, weil ich jetzt falsch hier die Tasse an die falsche Stelle gesetzt habe, bin ich irgendwie der schlimmste Mensch auf diesem Planeten. Oh Gott! Mm. Und dann hast du so Paniken. Was darf ich überhaupt noch machen, damit ich hier nicht irgendwie gleich was um die Ohren kriege? Mm. Dabei hat es nichts mit dir zu tun. Und diese Differenzierung, die ist so bedeutsam, dass ein Kind, das, im besten Fall kriegt es das natürlich nicht ab, den irgendeinen Vorwurf auf, durch eine Banalität, aber selbst wenn das passieren würde, dass es versteht, ach, es hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Ja. So, und der Ursprung ist eigentlich ein anderer. Ja.
Hm. Sehr schön. Also das heißt, du berätst du auch Paare in Trennung, weil jetzt habe ich so verstanden, dass du eher ein Unternehmen bist und Teams mit aufbaust und
also
so weiter.
Also ich habe viele Kundinnen, die in Trennung sind, also bislang keine Paare, aber die jetzt eine Trennung hinter sich hatten und dann diese ganze Phase danach. Weil es schon so ist, also ich zum Beispiel würde sagen, Trennung ist nichts per se Schlimmes und es ist, man muss nicht bis ans Ende seines Lebens verheiratet sein und sonst wie was. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, wir werden immer einen Weg gemeinsam gehen. Also und das auch unabhängig von den Kindern schlussendlich. Wir sind so miteinander verbunden. Wir haben, mein Gott, wir haben irgendwie 18 Jahre zusammen quasi täglich verbracht. Das ist doch eine wunderschöne Zeit. Und die möchte ich ja auch nicht löschen aus meinem Gehirn. Ja. So. Und, oder schlecht reden müssen. Die war einfach wunderschön. Mhm. Und insofern sind wir immer ein Team und unterstützen uns auch. Und was wollte ich jetzt sagen? Also genau, in Trennung. Und diese Phase nach der Trennung, die kann so unfassbar viel kaputt machen. Das ist von nur noch Anwälte reden miteinander. Wir versuchen, Geld überall rauszuquetschen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der eher sagt, Mensch, lieber lasse ich ihm das Geld oder lasse ihm das Haus, lasse ihm das Auto, weiß, er unterstützt mich, wann immer ich es brauche. Und langfristig wird das auch alles sozusagen seinen Weg finden an exakter Gerechtigkeit sozusagen und bin da aber eher, dass ich sage, das lasse ich dir, damit du jetzt auch im Frieden sein kannst und weiter wir einfach gerne einander unterstützen und bin da und wir haben zum Beispiel, wir haben auch nie Anwälte gebraucht oder sowas, also man braucht ja einen für die Scheidung, aber ansonsten ja. Und dass diese Phase nicht alles zerstört, finde ich so, so wichtig zum Beispiel.
Toll, sehr schön. Ja, so, ich würde sagen, das Wichtigste ist raus.
Ja.
Oder hast du noch was, wo du sagst, oh, das würde ich jetzt aber gerne nochmal allen mitgeben?
Einfach nur der Impuls. Also Erwachsene vergessen manchmal, es geht um das Wohl der Kinder. Und ja, auch um unseres, das ist super wichtig, aber gerade dafür, nicht im Sinne von, und dann schlucke ich Dinge runter, sondern im Sinne von, und deshalb schaue ich dahin. Und deshalb gehe ich diese Schritte, die mir erstmal wehtun, die erstmal so, ah, ich muss da hingucken und das mag ich gar nicht. Oder ah, ich muss in diese Selbstständigkeit und ich mag das gar nicht, zu tun, zum Wohle der Kinder.
Naja, und zum eigenen dann ja genau. On top.
Ja.
Schön. Wundervoll. Ich danke dir sehr. Ganz viel gelernt heute wieder. Leonie Malinowski war bei mir und bei Insta finden dich alle unter Reise zum Bewusstsein. Also ich verlinke das alles wie üblich und freue mich sehr, dass du heute bei mir warst.
Dankeschön.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.